Gleichzeitig sind wir in einer Zeit, wo wir uns alles Mögliche erlauben können. Wir haben viele Optionen im Leben und wir müssen uns selbst definieren. Früher bist du aufgewachsen, deine Eltern hießen Bäcker und dann bist du halt auch Bäcker geworden. Heutzutage kannst du alles Mögliche lernen, dich sortieren. Das heißt, wir müssen uns positionieren im Leben. Das ist was wahnsinnig Schönes, aber auch was wahnsinnig Bedrückendes. Für meine Kinder, die scheuen das oft, die ganze Verantwortung, die damit einherkommt und in welche Richtung man dann geht. Dinge loslassen, inneren Frieden finden und auch Verantwortung für sein Leben haben. Marie Kondo wurde so bekannt, dass es eine ganze Netflix-Serie dazu gibt und jetzt sogar eine zweite Staffel gibt. Und in der Netflix-Serie geht sie zu Leuten nach Hause und macht dann ihr Marie Kondo-Zeug. Meistens sind die Familien oder die Personen so ein bisschen in Schieflage, also generell frustriert mit dem Leben. Uns Haus sieht auch aus, wie vielleicht die Scheune, die der Dan kauft, ein bisschen bereit zum Ausmisten. Und dann geht sie da rein und hilft denen. Und in diesem Prozess räumen die ihr Leben auf und finden für sich neue Hoffnung. Und ich muss sagen, es hat mich berührt. Hat mich echt berührt. Ich habe sogar bei einer Folge geweint und ich weine vielleicht nur alle 10 Jahre. Das letzte Mal bei Wunder von Bern, als Rahn aus dem Hintergrund schießen sollte und dann hat er geschossen und dann haben wir gewonnen. Das hat mich berührt damals. Und Marie Kondo hat mich auch berührt. Leute, die neue Hoffnung finden durch einfache Fragen und den Prozess, den sie macht. Aber interessant ist es ein bisschen, wenn das wichtigste Buch ist unserer Zeit, in welchem Wasser schwimmen wir denn dann eigentlich? Und ist das was hält? Wir wohnen ja durchaus in turbulenten Zeiten, wenn euch das nicht schon aufgefallen ist. Wir haben alle möglichen Krisen. Die 25 Jahre, die ich jetzt in Heidelberg leben darf, angefangen mit 9/11 und dann Krieg in Afghanistan. Dann hatte Bush noch eine Rechnung offen in dem Irak. Dann war das irgendwie. Dann gab es 2008 die Weltwirtschaftskrise und Griechenland ist irgendwie in Schieflage gekommen. Dann war das endlich rum. Dann kam ISIS und ich war damals daheim gelesen, habe das gelesen, was da passiert im Mittleren Osten und dachte, Mann, wann sind die in Deutschland? Komme ich hier noch raus? Wird es gefährlich für unsere Kultur, wenn die da ein Kalifat errichten? Dann war das rum. Dann gab es einen Höhepunkt. 2014 haben wir die WM gewonnen. Aber dann gingen die Krisen einfach weiter. Ne? Dann war die Krim-Geschichte und ich dachte eigentlich, Europa, wir sind durch mit dem Krieg für eine Weile. Und dann mitten in unserem Hinterhof quasi fängt es an zu Turbulenzen zu geben und zu große Fragen mit sich bringen. Dann haben wir alle gerade Covid durchlebt und schon wieder Krieg und die nächsten Kriege deuten sich an, zusammen mit dem Ankommen von künstlicher Intelligenz und allen möglichen Fragen, die unsere Welt so verändern, dass wir uns ab und zu fragen, wie kommen wir denn da eigentlich klar? Und dann gibt es persönliche Fragen, die wir haben, Entscheidungen, manchmal verändern wir uns und Dinge, die wir loslassen können. Was ist da eigentlich Weisheit und was hält uns eigentlich? Für mich ist eine schöne Definition von Weisheit nicht nur was jetzt im Moment gut aussieht, sondern was noch in 10 Jahren gut aussieht. Eine weise Entscheidung ist eine, die Bestand hält und die uns Orientierung gibt. Und das brauchen wir mehr denn je, Weisheit in unserem Leben. Jemand, der auf uns draufschaut und sagt, in dem Wasser schwimmt ihr gerade und so ist der gute Weg voran. Und ich glaube, das kann die Bergpredigt sein. Das Ding ist, im Moment ist es immer ein bisschen schwierig rauszufinden, was denn gut und weise ist. Ich möchte euch mal 2 historische Fehlgriffe zeigen, die Leute durchlebt haben. Wenn man von außen drauf schaut, ist es fast schon lächerlich. Aber vielleicht, wenn wir in 50 Jahren auf unsere Lebzeit zurückschauen, auf 2024, lachen wir auch über das eine und andere und dachten, Aufräumbücher, das war euer kultureller Höhepunkt? I don't know. Hier ist was, über das ich gestolpert bin, und zwar historische Fehlgriffe. Hier seht ihr eine Frau und die hat gewisse Worte drauf auf sich geschrieben. Und das war Ende des 18. Jahrhunderts, 1790 und so weiter, hat man versucht herauszufinden, wie der Mensch funktioniert. Seit langen Jahren war das schon immer eine Suche. Und dann gab es ein paar Leute, die die These aufgestellt haben, an den Körpermerkmalen, am Schädel, an der Formung des Körpers kannst du auf Charakter und Funktionen im Gehirn rückschließen. Also du findest raus, wie eine Person ist, wie du die Gliedmaßen irgendwie auseinandernimmst. Und ihr seht zum Beispiel, die lange Nase steht für Mut, haben sie gedeutet. Fassungsvermögen, Kombinationsmöglichkeit, Kinn mit Beharrlichkeit so. Und Franz Josef Gall war einer der führenden und das war damals der Stand der Wissenschaft. Das Ganze heißt Phrenologie, gibt es einen eigenen Begriff dazu und hat sich dann so verbreitet, dass ein ganz eigener Studiengang wurde. In Schottland gab es ein Institut, das sich darum gekümmert hat, eine Zeitschrift. Man hat geforscht und rausgefunden, was da so passiert. Wenn man das anschaut, denkt man, hä? Und dann gab es folgende Bilder. Man hat dann zugeordnet. Der eine ist eher ein Unternehmertyp und der andere eher ein Direktortyp, ne? Wenn wir Mut mit der Nase verbinden und eine kurze Nase eher beim Direktor, braucht nicht so viel Mut, eher Anweisungen geben und so ein bisschen zu koordinieren, ein bisschen längere Nase fürs Unternehmertum. Wir schauen drauf und lachen. Es hat natürlich, es wurde damals benutzt, dann auch für Berufswahlen, ne? Hat man jemanden angeschaut, oh, Bäcker, Gärtner und so weiter. Später haben das die Nazis benutzt und gesagt, hey, Gier, kriminell und so, ne? Ganz große Schatten. Das Wasser, das uns umgibt, ist manchmal entscheidet über Leben und Tod. Und manchmal schauen wir von außen drauf und denken, ist aber komisch, dass schlaue Leute sich damals eingelassen haben drauf und gesagt haben, das ist so, wie das Leben voranschreitet. Wissenschaft ist ja so, dass man irgendwelche Thesen hat, irgendwann überholen die sich dann. Es hat aber 70 Jahre, dass die Wissenschaft mit dominiert. 70 Jahre. Forschende Leute, smarte, denkende Personen. Also es war nicht nur irgendwie mit Intelligenzquotient 17 oder so, sondern echt nach vorne weltwissende Personen. Ich zeige euch noch ein anderes. Vielleicht habt ihr davon schon mal gehört. Das sind die sogenannten, es nennt sich Cargo-Kult. Was seht ihr hier? Ihr seht aus Holzballen und Holz eingemachte Form. Die spiegelt wieder eine Satellitenschüssel. Das findet man auf Vanuatu, ist eine Insel im Pazifik, in der Südsee, ganz weit draußen, so Neuseeland und dann nochmal ein paar Flugstunden. Und da sind relativ einfache Völker, unberührt von der westlichen Gesellschaft, weil recht weit weg. Aber in den Weltkriegen und so weiter waren da zum Teil die Amerikaner und verschiedene und die Briten haben da Stationen gehabt. Und was passiert ist, ist, dass die für ein paar Monate, ein paar Jahre waren die da und haben ihre Military Base da gehabt. Und dann sind die Flugzeuge gekommen und die haben wunderbare Dinge gebracht. Erdbeeren und Sahne und Fahrräder. Und die Einheimischen haben das beobachtet und haben gesagt, also wenn man solche Salatschüsseln hat und das macht, was die macht, dann kommen vom Himmel kommen Erdbeeren. Also haben sie das nachgebaut und es nennt sich Cargo-Kult, weil das auf fast allen Inseln passiert ist. Es gibt sogar eine Bewegung, eine quasi religiöse Bewegung, die nennt sich John Fromm-Bewegung. Und der Name John Fromm, wahrscheinlich weil sie irgendwann mal Kontakt hatten mit irgendjemand und dann sagte der, Hi, I'm John from America. Also ist es jetzt die John Fromm-Bewegung, weil sie gesagt haben, irgendwie kriegen die hin, dass aus dem Himmel wunderbare Dinge zu uns kommen. Und da gibt es Feiertage und die machen das nach. Und der Grund, warum das manche kennen, ist, weil es so ein simplistischer Ursache-Wirkung-Zusammenhang ist. Wir wissen natürlich, was dahinter steckt, weil wir mehr damit uns beschäftigen. Aber für die Kultur ist es irgendwie, haben die was abgeleitet. Wir schauen drauf und sagen, euer Wasser ist ein bisschen schräg, so. Damit kann man wenig anfangen. Aber ich möchte uns alle immer zu historischer Demut einladen. Wir sehen nicht immer, was gut und was schlecht ist. Und wir brauchen jemanden, der uns Perspektive gibt. In dem Wasser, in dem wir schwimmen. Und deswegen, wie finden wir Weisheit in turbulenten Zeiten? Was hält in Zeiten, wo Dinge sich verändern und wo wir uns immer wieder auch tiefe Fragen stellen? Was ist der gute Weg? Wie verhalten wir uns zu Kriegen, zu Entwicklungen, zu sozialen Thesen, die aufgestellt werden? Ist es was, drüber zu lachen? Ist es was, auf das wir uns einlassen? Es ist nicht immer klar zu sehen, vor allem wenn man im Moment ist. Wir haben einen anderen Kollegen, der mal sowas durchlebt hat. Kennt ihr den? Dietrich Bonhoeffer, der Mann, der diese Brille modisch gemacht hat. Dietrich Bonhoeffer, einer der großen anerkannten Theologen des letzten Jahrhunderts. Dietrich Bonhoeffer war evangelischer Theologe und er hat 1934 einen Brief geschrieben an jemand. Er war damals 27 Jahre alt, hatte im Ausland ein, zwei Pfarrstellen, war mal in Barcelona, war mal in New York und war einer der aufstrebenden Intellektuellen und evangelischer Theologe. Und 1934 haben die Nazis, die Nationalsozialisten, die Macht ergriffen und die ersten Dekrete verhängt, dass Juden gewisse Funktionen in der Gesellschaft nicht wahrnehmen können. Also es wurde deutlich, dass die Welt ein bisschen in eine Richtung geht, aber es ist nicht immer ganz klar, in welche Richtung das ist. Viele Leute damals haben gesagt, es ist total gut, wir brauchen Lebensraum, wir brauchen Stärkung für unser Volk. Heute schauen wir natürlich drauf und sind entsetzt und wollen richtigerweise sowas für alle Zeit vermeiden. Aber damals war nicht immer klar, in welche Richtung es geht. Und Bonhoeffer hatte das gesehen und er hat einen Brief geschrieben an einen Freund, nämlich an Mahatma Gandhi. Gandhi war damals in Indien unterwegs und hat gegen die Übermacht des englischen Kolonialherrschaft in Indien Thesen formuliert und war 20, 30 Jahre schon am Wirken. Und das Besondere an Gandhi war, dass er gewaltfreien Widerstand praktiziert hat. Also er ist nicht, hat keinen Guerillakrieg angezettelt, er hat nicht versucht, irgendwelche Leute politisch mit Waffen zu vereinen, sondern er hat Hungerfasten gemacht und Märsche, die quasi friedlich waren, um zu protestieren. Und interessanterweise schreibt Bonhoeffer an Gandhi Folgendes. What we need, therefore, in our countries is a truly spiritual living Christian peace movement. Wir brauchen eine echte christliche Friedensbewegung in diesen Zeiten, in denen wir leben. 1934. Und er stellt die These auf, das, was uns am meisten helfen kann, ist ein Christentum, das aus der Bergpredigt neu erfunden wird. Er positioniert die Bergpredigt als den Schlüssel, um zu unterscheiden, wie können wir in diesen Wassern, in denen wir schwimmen, überhaupt irgendwie Hoffnung finden. Mahatma Gandhi antwortet ihm dann wenige Wochen später und sagt, komm gerne vorbei, du kannst bei mir zu Hause übernachten. Gandhi war bekannt dafür, dass er die Bergpredigt einen sehr hohen Stellenwert zugewiesen hat, dass er seine ganzen Thesen darauf aufgebaut hat. Also, in ähnlichen Zeiten der Veränderung ist die Bergpredigt einer der Schlüssel, um voranzukommen. Und deswegen wollen wir uns einen kurzen Überblick gönnen. Heute ist eine Überblickspredigt. Ich gehe auf zwei Verse nachher ein, aber will euch ein bisschen hinführen zur Bergpredigt und was da drin steckt. Die Bergpredigt finden wir in Matthäus 5 bis 7. Wenigstens ist das die Version, die wir nutzen. Es gibt noch an einer anderen Stelle in der Bibel, in Lukas, eine Version davon, die ist kürzer. Die Matthäus-Version ist die längste und häufig, wenn man drüber redet, nimmt man die Matthäus-Version. Ich sage noch mal kurz was zu Matthäus, weil es gibt ja vier Berichte über das Leben von Jesus. Heutzutage, wenn ich mir Nachrichten anschaue, dann schaue ich manchmal so die Überschriften in der Tagesschau an, aber ich schaue mir auch Al Jazeera an und ich schaue mir eine indische Nachrichtenseite an und ich schaue mir oft was Amerikanisches an. Jeder berichtet ein bisschen anders, obwohl es die gleichen Dinge sind. Jeder hat ein bisschen andere Interessen. Und so ist es auch mit den vier Briefen. Matthäus ist die längste und ausführlichste Version. Es hat den höchsten Bezug zum jüdischen Glauben und zum Alten Testament. Also es ist fast so ein Insiderbuch für Leute, die sehr jüdisch geprägt sind. Was ein bisschen unser Problem ist, die meisten von uns sind nicht jüdisch geprägt und verstehen nicht ganz genau, sodass es ein bisschen Übersetzung braucht. Und das finden wir auch immer wieder in der Bergpredigt, dass diese Anknüpfung an das Alte manchmal zu Aha-Momenten führt und manchmal zu so kompletter Verwirrung. Was soll denn das jetzt? Hört sich ein bisschen hart an oder ein bisschen abrupt. Matthäus ist die jüdische Version. Markus ist die kürzeste und direkteste Version, das kürzeste Buch und da geht es quasi die Erzählung. Das heißt, wenn man ungebildet ist oder kein Hintergrundwissen hat, ist oft Markus die beste Version einzusteigen. Lukas ist die ausführlichste Version. Man sagt, Lukas war ein Arzt und hat es sehr ausführlich aufgeschrieben und erklärt. Und Johannes ist die mystischste Version. Ja, also die hat Geschichten drin und Formulierungen, die die anderen nicht haben. Ich vergleiche das manchmal mit Filmen. Lukas ist so der 3-Stunden-Film mit Director's Cut Kommentar dabei, also sehr ausführlich, kriegst alles gut erklärt. Markus ist der 90-Minuten-Blockbuster-Film, wo vom ersten Moment Aktion ist. Johannes ist der Film von einem französischen Kunststudent. Vieles ist so, hä? Aber vieles ist auch total brillant und man sieht Dinge, die man sonst nicht sieht. Und Matthäus ist so die 90 Minuten Arte-Version, so vom Geschichtslehrer erzählt. Ja? Also nicht unbedingt sexy oder so alles selbsterklärend, aber wenn man Lust hat darauf, dann findet man da ganz viel drin. Muss man ein bisschen wissen, weil auch in der Bergpredigt kommt das durch und wir müssen diese Dinge sehen. Wenn man sich die Bergpredigt anschaut, sind es eigentlich nur 2500 Worte. Also weniger als die meisten Predigten von Dan oder Thomas. Und auch kürzer. 6 DIN A4 Seiten, also wenn man das ausdruckt auf ein Blatt Papier oder so, sind 6 Seiten, ist nicht ganz kurz, aber ist auch nicht ultra lang, also ist kein Buch, sondern relativ knapp. Und eigentlich kann man es in 15 Minuten lesen. Was natürlich die Frage bringt, warum predigt eine halbe Stunde drüber und wir machen dann noch 6 Wochen, gehen wir doch gleich zur Quelle. Naja, weil wir ein bisschen erklären wollen und rausfinden wollen. Und vor allem, es ist eingebettet in was. Diese Einbettung ins Jüdische ist ultra wichtig für uns, für unseren Glauben. Wir glauben ja nicht nur, weil es schön ist zu glauben oder weil wir denken, ach, ist aber interessante Lehre, sondern wir glauben, weil es eine Geschichte gibt, die davor ging. Es gibt einen Schöpfergott, der diesen Planeten gemacht hat, der Licht und Dunkelheit gemacht hat, der die Meere gemacht hat, die Berge, der sein Projekt gemacht hat und der dann immer wieder eingegriffen hat. Wir glauben an einen Gott, den man kennenlernt, dadurch, dass er sich zeigt. Also es ist nicht, dass ein paar Leute sich hingesetzt haben und gedacht haben, interessante Philosophie, wir glauben an einen dreieinigen Gott und dann könnte der vielleicht kommen oder so. Sondern es sind Beobachtungen von Gott und an diesen Beobachtungen finden wir raus, wie dieser Gott ist und was er vorhat. Und da werden wir mit reingenommen. Also die Einbettung ist total wichtig. Und deswegen bette ich jetzt auch nochmal die Bergpredigt ein und zeige nochmal, wo wir da eigentlich herkommen. Es ist ein langer, langer Anlauf, bis Jesus kommt. Also wenn ihr die Bibel von vorne durchlest, dann sind es mehr als 10 Minuten, die ihr lesen müsst. Das sind das mehrere Monate, wo ihr euch in ganz viel historisches Zeug reindenken müsst. Und dieses historische Zeug fängt damit an, dass die Welt gemacht wird und dass sie sehr gut gemacht wird. Vor allem nachdem die Frau erschaffen wurde zum Mann und sie auf die Bühne zusammenkommen, heißt es, jetzt ist es sehr gut. Und das Bild, das ich oft verwende, ist folgendes. Es ist ein Star-Architekt, der an einem wunderschönen sein Lebenswerk macht. Und er sagt, ich schaffe heute was. Da werden alle sagen, ulala. Und dann geht er ran und dann macht er einen Plan und dann baut er dieses Ding. Und dann nach jedem Bauschritt sagt er, ist gut. Das macht er 6 Tage lang. Und am 7. oder am Ende des 6. sagt er, oh, jetzt haben wir ein Problem. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihn in Gemeinschaft machen, Mann und Frau. Und er setzt ihn rein und sagt, jetzt ist es perfekt. Ausdruck meines Schöpferwesens. Ich habe diese Welt gemacht und ich habe sie gut gemacht. Alles, was da drin passiert, ist echt gut. Und dann, nach dem 1. Mose 3, lesen wir weiter. Und dann lesen wir im nächsten Kapitel, das Dach fängt an zu tropfen. Im Boden läuft Wasser rein. Da stinkt's. Man kann kaum leben in diesem Ding. Alle Leute, die darin leben, kriegen sich in die Haare und fallen auseinander. Und das ist das ganze Setup dieser Geschichte. Und über Generationen versucht Gott entgegenzusteuern. Und den ersten Handwerker, den er ruft, der heißt Abraham. Der sagt, hey, geh mal hin. Du bist mein Partner, mit dir richte ich dieses Haus wieder. Weil ich wollte, dass dieses Haus gut ist und ein Ausdruck meines Wesens. Ich will, dass alle Welt erfüllt ist von meiner Herrlichkeit. Und Abraham macht einiges, aber trotzdem kriegen sie es nicht ganz hin. Und dann schickt er Propheten, verschiedene Leute vorbei, die immer wieder den Hinweis geben, so oder so soll es sein. Und das ist genau die Erwartung, die die Juden hatten. Wann richtet Gott endlich dieses Haus so, wie es sein sollte? Wann kommt der Moment? Er hat es nicht aufgegeben, aber wie macht er denn das Ganze? Wie löst er dieses Problem, dass es eigentlich gut ist, dass es sein Projekt ist und dass er es nie aus den Händen gegeben hat und dass man da drin wohnen kann und sich wohlfühlt? Wie funktioniert das Ganze? Und dann kommt Jesus. Und Jesus kommt mit Worten, er fängt an zu reden, er predigt und sagt, jetzt ist das Reich Gottes da. Das Gottes Projekt, wie er die Welt wieder richtet, wie er dieses ganze Problem auflöst, jetzt fängt es an. Die Zeit ist erfüllt. Das Reich ist da. Und er tut es auch mit Worten. Er fängt an zu heilen. Und alle möglichen Leute mit Gebrechen fangen an, Heilung zu bekommen. Das Erste, was passiert in Markus, in Matthäus, dass wahnsinnig viele Menschen geheilt werden. Und wir denken, ja, ist ja schön und gut. Wir wohnen auch in einer Gesellschaft mit medizinischer Versorgung. Viele von uns werden alt, weil wir gut zur richtigen Zeit diagnostiziert werden und behandelt werden. In primitiven Kulturen ist das überhaupt nicht so. Wenn du dann mal Rücken hast, dann kannst du nicht mehr arbeiten, vielleicht nie mehr. Und die Familie ist in Armut. Wenn du mit 35 anfängst, nicht mehr körperlich fit zu sein, was verdienst du dann? Da muss deine Frau jeden Tag das Wasser alleine ins Haus tragen. Die Kinder müssen vielleicht auch früh anfangen zu arbeiten, denn du hast keine Perspektive mehr. Viele Leute damals sind früh gestorben, einfach weil medizinische Versorgung nicht da war. Und genau da rein kommt Jesus und sagt, Gottes Erneuerungsprojekt ist jetzt da und ich zeige euch, wie das funktioniert. Und genau das ist, was passiert am Anfang in Matthäus 4, bevor wir zur Bergpredigt kommen. Für 3 Kapitel leitet der Geschichtsprofessor ein, was die Bedeutung ist von Jesus. Ein ganzes Kapitel mit dem Geschlechtsregister. 14 Generationen von Abraham bis David, 14 Generationen von David bis Jesus. Geschichtliche Herleitung. Es ist eine Erfüllung von einem lang gehegten Traum. Dann Johannes der Täufer, die führen in der Wüste und dann fängt Jesus an mit 30 Jahren, legt er los. Und dann heißt es Folgendes. Er zog umher in ganz Galiläa, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium vom Reich Gottes. Er sagte, jetzt ist die Aufräumaktion in Effekt. Ich leg los. Und er heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen vom Volk. Und die Kunde von ihm erscholl durch ganz Syrien. Und sie brachten zu ihm alle Kranken, mit mancherlei Leiden und Qualen behaftet, Besessene, Mondsüchtige und Gelähmte. Und er machte sie gesund. Stell dir mal vor, du bist in dieser Generation ein Gelähmter. Und du hörst, irgendwo 50 Kilometer entfernt, da ist einer und er heilt alle. Dann sagst du, Cousins, Jungs, wir tragen unseren Onkel dahin. Der muss dahin. Vielleicht gibt es eine Chance, dass er geheilt wird. Und er heilt sie alle. Leute gehen davon aus, dass es 2000 bis 5000 Leute waren, die Jesus geheilt hat. Ein mega Impact. Eine Riesenwirkung. Und es folgten in ihm eine große Menge aus Galiläa, aus den 10 Städten, aus Jerusalem, aus Judäa und von jenseits des Jordans. Also überall, wo sie es mitbekommen haben, hat das Aufmerksamkeit generiert. Und das ist wichtig. Es ist wichtig, dass die Bergpredigt nicht nur eine Philosophie ist, die erzählt wird, sondern als Teil dieser Agenda die Welt in Ordnung zu bringen. Als Teil dieser Agenda von Jesus durch Worte, aber auch durch Taten zu zeigen, dass eine neue Zeit angebrochen ist. Eine Zeit der Erfüllung. Vergebt mir das für einen Moment, aber ich bin Leverkusen-Fan. Und diese Saison war bei Leverkusen das Besondere, dass sie öfter mal zurücklagen, aber man wusste kurz vor Schluss, werden sie doch nicht verlieren. Die 97. Minute. Und ich habe ein paar Spiele geschaut, da war es dann eigentlich um 90 Minuten ist normalerweise vorbei, 93. Und ich dachte, irgendwann kommt da noch was. Und dann war die 97. Minute und sie haben den Ausgleich geschossen. Und das war das Gefühl der Juden damals. Endlich geht's los. Wir wussten und jetzt passiert es in unserer Mitte. Und um das zu erklären, ist die Bergpredigt da. Und jetzt Dallas Willard, ein amerikanischer Philosoph und auch Theologe, hat Folgendes gesagt. Die Bergpredigt ist die knackigste Formulierung von Jesus' Lehren, wie wir mit der Realität von Gottes Reich leben und wie es durch uns wirkt. Also ich möchte uns hinweisen, dass die Bergpredigt nicht nur für persönliche Moral ist, wie lebe ich gut, und nicht nur dazu, was ist richtig und falsch, sondern die Bergpredigt ist eine Anweisung, wie wir Gottes Erneuerungsplan in dieser Welt leben. Das Reich Gottes. Was heißt das für uns? Das ist, was in der Bergpredigt entpackt wird. Da gehen wir hin. Und wir sehen Folgendes. Entschuldigung, auch ein bisschen diese Ausholung, aber es gibt so eine grammatische Form, die wir nicht kennen, aber Geschichtsprofessor, ich erkläre euch das mal kurz, nennt sich Chiasmus. Und Chiasmus hat so eine Struktur, dass der Anfang und Ende irgendwie gleich ist, und dann so aufbaut und dann gibt es eine Mitte. Ja? Hierzulande, wenn jemand Gedichte schreibt, dann gibt es Haikus oder so verschiedene Formen, denen man folgt. Und die öfter schreiben, die erkennen das dann und sagen, ah, ja, ist so eine gewisse Limitierung oder Formierung, die hilft. Die bekannteste Chiasmus in der Bibel ist vielleicht in Psalm 23. Wenn wir uns ganz kurz erinnern, es fängt an damit, der Herr ist mein Hirte. Und es hört auf damit, dass es heißt, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, was Gutes passiert. Und ich werde im Haus des Herrn bleiben, immer da, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen. Gutes am Anfang, Gutes am Ende. Gibt es verschiedene Schritte und in der Mitte vom Psalm 23 ist das finstere Tal, wo der Stecken und Stab uns trösten. Der Wendepunkt. Also in der Mitte passiert was, was das Ganze dann einbettet. Und so sehen wir das in der Bergpredigt. Der Anfang und Ende ist gleich, dann wird so hingearbeitet und dann gibt es in der Mitte was, was ziemlich knackig ist und so eine Art Wendepunkt oder so eine Art eingebettetes Geschenk. Am Anfang sind die Seligpreisungen. Wenn du arm bist, geistig arm, wenn du verfolgt wirst, das Reich Gottes ist dein. Jeder darf mitmachen. Die größte Niete, du bist mit dabei im Reich Gottes. Wenn du das Gefühl hast, du bist ungeistlich, du bist dabei. Es hängt nicht an dir, er ist da, er wirkt. So erklärt Jesus das. Er hat geheilt und du darfst mitmachen. Und am Ende heißt es, bereit für alles. Dieses Beispiel dann, auf Stein gebaut oder auf Sand gebaut. Ja? Wenn du diese Worte befolgst, dann bist du bereit für alles. Dann hast du ein gutes Leben. Das ist eingebettet, dass Gott da ist und dass er dich trägt. Dann haben wir im Kapitel 5 geht es viel um dieses, im Alten Testament wurde gesagt, aber ich sage euch, ja, eine äußerliche Religion versus eine Religion des Herzens. Und am Ausgang sehen wir die zwei Pfade, den schmalen Pfad und den engen Pfad und so weiter. Also die Entscheidung äußerlich, innerlich, welchen Weg gehe ich. Eingebettet ist es dann in Kapitel 6, echte Spiritualität. Du sollst nicht am Marktplatz schreien, ich bete oder ich faste oder ich gebe Almosen, sondern echte Spiritualität findet im Verborgenen statt. Und in Kapitel 6 und 7 geht es dann darum, nicht dem Mammon zu dienen, sondern nur einem Herrn. Und mittendrin ist das Vaterunser, die Connection mit Gott, das Austausch mit ihm, das anfängt mit dein Reich komme, dein Wille geschehe, bis hin, dass er uns versorgt und uns vor Bösem bewahrt. Das ist ein bisschen die Struktur, um das zu sehen. Jetzt möchte ich euch noch auf einen Vers mit reinnehmen, um uns nochmal hinzuweisen. Ich habe gerade gesagt, am Anfang stehen die Seligpreisungen, alle dürfen mitmachen. Und dann gibt es in Vers 13 folgende Verse. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Ihr seid das Salz der Welt. Das Salz ist zum Salzen da, nicht für den Container. Der Container ist wichtig, so wird Salz nicht mehr salzend. Wenn es zu viel an der Luft ist, dann verliert es seinen Geschmack. Oder es nimmt Duft auf von außen rum. Ja, also wenn du dein Salz offen neben dem Misthaufen stehen lässt, dann kannst du es nicht mehr gebrauchen. Das heißt, der Hinweis, der auch im Alten Testament ist, als gläubige Menschen, wir sollten uns nicht mit jedem Zeug auseinandersetzen. Wir sollten aufpassen, was uns beeinflusst und eine gewisse Reinheit in unserem Herzen ist wichtig. Ist wichtig für unsere geistliche Kraft und Potenz. Aber gleichzeitig der Hinweis, Salz ist zum Salzen da, es ist für die Welt da. Es bringt nichts, das Salz nur gut zu organisieren, im Gottesdienst immer nur da zu sitzen und seine Salzigkeit zu besingen und zu bebeten, sondern Salz ist da für Überlingen und für Ohingen und für all diese Orte. Wir sind da, um Salz zu sein. Was macht Salz? Es bringt Geschmack heraus und es erhält Dinge. Ein Fisch gammelt relativ schnell, wenn er kein Salz hat. Du brauchst Salz, um zu erhalten und du brauchst Salz, um Geschmack rauszubringen. Meine Kinder lernen ab und zu kochen und die finden relativ schnell raus, wenn du kein Salz dabei hast, dann schmecken die Nudeln wie Pappkarton. Egal, ob sie von Barilla kommen oder sonst woher. Salz ist wichtig. Diese Welt braucht Salz. Das ist die ganze Agenda von Jesus' Erneuerungsprojekt. Wir sind Salz. Die Welt braucht uns. Und der Verweis zum Alten Testament, wo kommt Salz im Alten Testament vor? Nicht so wahnsinnig oft, aber Salz war wichtig für das Opfer. Es gibt diese Stelle im Alten Testament, wo es heißt, wenn du dein Opfer bringst und es ist nicht gesalzen, das bringt nichts. Das ist fast wie wenn mein Sohn dann irgendwie Nudel kocht und er bringt sie, dann fasse ich lieber heute, weil das sind keine Nudeln. Das sagt eigentlich Gott über das Opfer. Es muss gesalzen sein. Wir brauchen diese Treue, wir brauchen diese Herzenshingabe. aber es ist da, um die Welt zu segnen. Und der zweite Vergleich, den kennen wir auch. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf dem Berg liegt, nicht verborgen sein. Man zündet nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. Und so leuchtet es für alle, die im Haus sind. Also lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und eure Vater im Himmel preisen. Licht der Welt. Wir sind aufgerufen, unsere guten Taten nicht nur im Verborgenen zu tun, sondern im Öffentlichen. Lass deine Taten vor den Leuten leuchten. Ich glaube, so passiert Himmel auf Erden. Dass wir Gott dahin folgen, wo wir unterwegs sind, Arbeitsstellen, Nachbarschaften, soziale Orte. Und das, was in der Bergpredigt auch besprochen wird, einfach tun. Einfach die Taten leuchten lassen. Und dann werden die Menschen das sehen und sagen, dieser Architekt, der hat die ganze Zeit drauf gehabt, der weiß, wie es geht. Das Licht finden wir in 1. Mose Vers 1. Gott schafft die Welt, er spricht und dann sagt er, es werde Licht und es ward Licht. Der erste Ausdruck von Gottes Schöpfungskraft in dieser Welt ist das Licht. Und hier ist es Neuschöpfung. Der zweite Schöpfungsakt beginnt damit, dass er sagt, ihr seid das Licht, werdet Licht. Israel war berufen, das Licht zu sein, das Licht für die Nationen. Es war ein Prototyp, so wie Israel ist, das soll der ganzen Welt Licht bringen. Bist du schon mal in deinem Haus rumgeirrt ohne Licht? Da kommt man nicht so weit. Als die Kinder klein waren und du bist ohne Licht ins Kinderzimmer, weil du sie nicht aufwecken wolltest, habe ich mir zahlreiche Verletzungen an den Füßen geholt. Lego-Bausteine sind besonders fies, die da rumliegen. Ohne Licht ist es echt schwierig zu navigieren. Und diese Welt hat Schwierigkeiten zu navigieren durch diese Veränderung, wenn nicht das Licht kommt. Und die Einladung der Bergpredigt ist nicht nur unser geistliches, moralisches Optimum zu finden oder irgendwie ein bisschen schlauer zu sein oder inspiriert hier und da, sondern ein Leben zu führen, wo die anderen sagen, endlich macht einer mal das Licht an. Endlich sehen wir mal klar, in welchem Wasser wir schwimmen und wie wir da navigieren können. Deswegen hat Bonhoeffer gesagt, wir brauchen diese Predigt und das ist der Ankerpunkt für unser Leben in unserer Zeit. Und da bin ich froh, meines mennonitischen Erbes und des Täufererbes, die das immer sehr zentral genommen haben. Und wir müssen immer wieder überlegen, was heißt das für uns heute? Worte sind eins, aber die können auch oft religiös, platt oder irgendwie oberflächlich werden. Was heißt das wirklich für unser Herz, für unseren Alltag, für unser Leben? Und deswegen wollen wir 6 Wochen oder 8 Wochen damit beschäftigen, um da richtig reinzukommen. Deswegen würde ich gerne schließen mit 3 Tipps. Bin von der praktischen Sorte und ich denke meistens, wenn man was erzählt, dann sollte man was damit machen. Diese sind optional, also nicht schlecht fühlen, wenn einer für dich nicht passt. Hör es mal an und vielleicht ist ja was dabei, das dir hilft. Mein erster Tipp ist, nimm mal die Bergpredigt und lies sie einmal die Woche vielleicht. So als wäre es ein Brief, einfach für den Überblick, dass man nicht nur am einzelnen Wort hängt, sondern am Überblick verstehen, was ist so das generelle Flavor, die generelle Richtung von diesem Ding und was hat es mir zu sagen. Einfach 10, 15 Minuten mal investieren und drüber lesen über die 3 Kapitel und ein bisschen auf sich wirken zu lassen. Wenn das tatsächlich so wichtig ist und wenn das tatsächlich Neuschöpfung Gottes Licht für uns ist, wäre es gut, wenn wir uns damit beschäftigen und zwar im Original. Ist auch schlau, was ich sage, Dan und alle möglichen anderen, aber das Original ist immer noch das Beste. Vielleicht ist es der ältere Fisch, der uns hilft, manche Dinge besser zu sehen. Nimm dir einfach einmal die Woche Zeit und lies durch. 2. Tipp geht ein bisschen in eine ähnliche Richtung, geht jetzt aber ins Makro anschauen und das ist, bete einzelne Verse aus der Bergpredigt. Bete einzelne Verse aus der Bergpredigt. Wie macht man das? Wenn man die Bibel betet, da macht man es oft so, dass man sich Zeilen nimmt, vielleicht 1, 2 Verse, wie das Salz der Welt und du fängst an und sagst, du liest es für dich vielleicht laut oder im Leisen und sagst, ihr seid das Salz der Welt. Und dann machst du das zu deinem eigenen Gebet. Gott, danke, dass ich salzig bin. Danke, dass ich anders bin als die Leute um mich rum. Danke, dass du mich heute hier gemacht hast. Zeig mir, was es heißt, Salz zu sein. zeig mir, wie ich salziger sein kann oder was auch immer. Du machst das zu deinem eigenen Gebet, musst nicht nur mit den Wortpaaren spielen, aber du nimmst es so ein bisschen als Auslöser und betest das Zeile für Zeile durch. Das ist eine Art zu meditieren und nicht mit dem Kopf nur zu denken, sondern mit dem Herzen sich einzulassen. Viele Christen haben das über die Jahrhunderte gemacht durch die Psalmen. Die haben beten gelernt, indem sie die Psalmen genommen haben, Zeile für Zeile, und dann das zu ihrem eigenen Gebet gemacht haben. Bergpredigt bietet sich an. Mal hier eine Zeile, mal da eine Zeile. Einfach fürs eigene Gebetsleben. Vielleicht ist ja was dabei, was dich inspiriert. Und mein dritter Tipp ist folgendes. Mach ein Experiment draus. Lass dich über die nächsten Wochen auf was ein, was dich an den Rande deiner Komfortzone bringt. Mach mal was, was ein bisschen steil ist und eine Ansage ist für dein eigenes Leben, wo du es drauf ansetzt. Ich habe das mit der Bergpredigt gemacht, als ich meinen Zivildienst gemacht habe. Ich bin mit 19 nach USA und habe in New York gelebt, große Stadt, und wollte damals alles für den Herrn geben. Habe die Bergpredigt gelesen. Und der Bergpredigt heißt, wenn dich jemand um was bittet, dann gib ihm. Ich sage, das mache ich. Und in New York bittet dich dauernd um jemand um was. Also du gehst auf die Straße, hey, hast du das? Und so weiter. Ich habe gesagt, ich mache das. Ich hatte damals, glaube ich, 70 bis 100 Dollar im Monat. Habe in einer Wohngemeinschaft gelebt. Das heißt, ich habe immer Essen gehabt. So, ganz so schlimm war es nicht. Aber ich hatte dann keine Option mehr im Monat. Und meistens war dann nach zweimal auf die Straße gehen mein ganzes Geld weg. Aber ich habe das gemacht. Einfach mal so. Als wäre das bare Münze. Ich sage nicht, dass alles so naiv, radikal sein muss, aber vielleicht sind manche Dinge drin, wo du merkst, da ist eigentlich Gott schon länger bei mir dran. Angstfrei zu leben, rein zu leben, großzügig zu leben. Vielleicht sind Dinge dran. Viel der Lehren von Jesus offenbaren sich dann, wenn wir sie tun und nicht nur, wenn wir sie hören oder richtig finden. Wenn wir uns darauf einlassen und sagen, das ist wirklich ein alter Fisch, der weiß, wie es läuft, ich schwimme dem mal nach. Und ich lasse mich drauf ein. Ich muss nur hinweisen, ich habe gesagt, Matthäus ist schwer zu verstehen hier und da. Es gibt eine Zeile in der Bergpredigt, die würde ich euch empfehlen, nicht wörtlich zu nehmen. Da heißt es, wenn dein Auge dich verführt, dann reiß es aus. Und es wäre schlecht, wenn lauter einäugige junge Männer hier sitzen würden nächstes Mal und das zu wörtlich genommen haben. Ich sage das, weil ich hatte einen Freund in der Schule. Ich war sehr motiviert, meinen Glauben weiterzugeben, und er war Italiener. Und ich habe ihm... Wir haben über Glauben geredet, dann habe ich ihm eine Bibel gegeben, dann hat er angefangen zu lesen. Im Neuen Testament ist Matthäus zuerst. Und dann liest er und dann kommt er zur Bergpredigt und dann gibt er mir es zurück und sagt, hey, das kann ich nicht machen. Ich bin Italiener. Auge. Das ist nicht für mich geschrieben. Er hat es zu wörtlich genommen. Das ist vielleicht die einzigste Stelle, wo ich sagen würde, es ist ein bisschen gefährlich. Also lasst uns gesunden Menschenverstand anwenden, aber lasst uns die Worte so nehmen, als wären sie wirklich für uns gemeint. Nicht nur für irgendjemand anders oder für ein religiöses Ideal, sondern um unser Leben zu formen. Und das ist mein Tipp. Nehmt davon, was für euch hilfreich ist. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen einen Blick und einen Überblick geben können über die Bergpredigt, euch Lust machen können und vor allem uns als Community Lust machen. Was ist, wenn das unser Teamsport ist, wenn das unser Teamsong wird, diese drei Kapitel aus dem Evangelium? Wenn Leute hier reinkommen und sagen, hey, das ist eine Gemeinde, die lebt echt die Bergpredigt. Da finden wir raus, wie Gott das gemeint hat. Die sind rein im Herzen. Die sind ein Licht. Und wie die miteinander umgehen, da richtet niemand übereinander. Da ist jeder großzügig, schaut erstmal in sein eigenes Auge, bevor er den anderen verurteilt. Wenn das unser Ding verändert, glaube ich, kann das passieren, was eigentlich Bonhoeffer vorgehabt hat. Eine Bewegung, die eine Antwort ist auf eine Welt, die ziemlich in gefährlichen Wassern schwimmt. Ich möchte gerne beten mit uns und lade euch ein, aufzustehen dafür. Jesus, du hast Worte des Lebens. Deine Worte sind nicht nur smart oder innovativ, sondern sie sind das, was niemand anders geben kann, nämlich Leben. Und wir laden dich ein, weiter in unser Leben zu sprechen, uns zu formen, zu führen, zu reinigen, zu verändern, zu transformieren und was Neues in uns zu bewirken. Gott, führ uns auf dem Weg, wenn wir uns jetzt reinlehnen in die Bergpredigt, dass wir unseren Salzfaktor erhöhen, dass wir mehr noch zu dem gerufen werden, wie du uns haben willst. Und dass unser Lichtfaktor stärker wird. Dass das Licht für die Menschen um uns herum scheint. Und dass dein Reich kommt und dein Wille geschieht. Wie im Himmel, so hier. Gott, komm in unsere Mitte und führe uns. Wir glauben, du bist wirklich der gute Hirte, der uns immer gut führt.